Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hey Lynn, mich freut's auch. Und ist ein guter Tag, oder?
Ist ein super Tag. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich habe zum Mittagessen Bärlauchquark gegessen. Ich war wie jede gute Leipzigerin direkt beim ersten Bärlauch.
Ach, du bist das, die da so solche Mengen weg. Da gab es doch mal so eine Meldung, hast du die mitgekriegt, dass jemand dass es so Bärlauchdiebe gab? Weil darf sozusagen, es gibt in Leipzig viel Bärlauch, aber manche haben das wohl so exzessiv betrieben, dass dann ermittelt wurde, weil einfach solche ganzen Bärlauchflächen.
Na, es ist ja so, dass man nur für den Eigenbedarf so eine Handvoll, glaube ich, pflücken darf. Ja. Daran habe ich mich natürlich gehalten. Ja, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Jedes Mal, wenn ich Bärlauch gegessen habe, und ich esse ihn ja nicht oft, sondern nur einmal im Jahr, habe ich dann immer 24 Stunden Angst, dass es doch Maiglöckchen oder diese, wie heißen
so
die?
Dass
ich mich vergiftet habe, genau. Deswegen ruf bitte den Giftnotruf, falls ich irgendwie vom Stuhl kippen sollte während der Aufnahme.
Wir halten euch dann auf dem Laufenden.
Ja, ich bin guter Dinge, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Bisher siehst du noch ganz gut aus.
Ja,
so,
ne?
Also es
sollte
alles
funktionieren.
Jetzt nicht zu blass. Lynn, es passt eigentlich. Wir reden heute über Untergang. Also insofern,
stimmt. Wir reden
weg
heute
vom persönlichen
Ende der
Untergang
Welt.
Jetzt mal, vom Ende der Welt. Warum haben wir uns für das Thema entschieden? Beziehungsweise du hattest das eigentlich eher eingebracht, würde ich mal sagen. Und was hat dich daran interessiert oder warum wolltest du, dass wir mal darüber sprechen?
Also grundsätzlich mag ich einfach Dystopien und die Vorstellungen vom Ende der Welt interessieren mich, weil das Ende der Welt für mich jetzt nichts Fiktives ist. Irgendwie rückt das Ende der Welt ja scheinbar immer näher. Also wir haben so Multikrisen und die ganze Welt ist irgendwie mehr oder weniger am Ende. Das klingt jetzt so negativ, aber ist jetzt erstmal eher so eine Zustandsbeschreibung. Weißt du das noch früher in den 90ern, als wir klein waren, da war das so, es gibt das Ozonloch. Und wenn das nicht mehr ist, dann ist doch alles gut. So hat sich das immer angefühlt als Kind.
Das war halt eine sehr optimistische Phase, die 90er, ne?
Ja, total.
Nach dem Mauerfall.
Auf jeden Fall.
Und dem Gefühl sozusagen, da gab es ja auch diesen berühmten Essay vom Ende der Geschichte, das ist das sozusagen die Vorstellung, dass jetzt alles gut ist, sozusagen, dass alles geregelt ist.
Ja, so, und für Kinder fühlt sich das ja nochmal mehr so an, wenn man davon halt auch einfach nicht viel mitbekommt im besten Fall. Aber ja, jetzt bin ich erwachsen und jetzt habe ich so das Gefühl, man kann darüber mal nachdenken. Und deswegen wollte ich Literatur lesen, die vom Ende der Welt erzählt und wollte auch mal so ein bisschen wissen, was gibt's denn da für Szenarien und auch, wie geht der Mensch damit um und gibt die Literatur, die das behandelt, uns Trost und Hoffnung.
Was ich interessant finde bei dem Thema, weil das hattest du damals auch angesprochen, dass es diese Sachen, also man hat sozusagen aufgrund der multiplen Krisen und auch, also man hat so das Gefühl, Dystopien sind wieder ein großes Thema,
ja,
ne?
Richtig.
Also auch auf dem Buchmarkt und so, wenn man guckt. Und aber was ich interessant finde, ist, dass es das einfach schon wirklich immer gibt. Das heißt, egal wie die Lage ist, der Mensch macht sich immer Gedanken darüber, wie es aussehen könnte, wenn die Welt untergeht.
Ja.
Das kann man vielleicht mal auch als so ein bisschen tröstlichen Faktor sehen. Das
finde
ist sozusagen,
gut, ja.
Dass du nicht einfach sagst so, okay, jetzt erscheinen so viele Bücher, irgendwie scheint es gerade alles aufs Ende zuzusteuern, sondern das ist wirklich was, das gibt es seit Urzeiten. Das gibt es quasi seit Beginn der Kulturen, gibt es diese Untergangsvorstellungen.
Ja.
Und über zwei alte wollen wir ja reden, bevor wir dann zu einer etwas neueren kommen sozusagen.
Genau.
Aber starten wir direkt rein und wir starten heute vor allem mit den historischen Untergangsszenarien.
Genau.
Und in der nächsten Folge reden wir dann nochmal ein bisschen über Szenarien, die jüngeren Datums sozusagen sind.
Richtig. Ich finde ganz spannend übrigens, dass die erste Geschichte, die du mitgebracht hast, tatsächlich so alt ist, dass sie in Stein gemeißelt war und jetzt nicht als Buch erschienen ist oder sowas. Erzähl uns doch mal bitte, was zu diesen Steintafeln und was da überliefert worden ist.
Na, das Interessante ist, dass, also es geht um den Gilgamesch-Epos, um den wir hier reden. Und das Interessante, ich gucke gerade mal nach der Zeit nochmal. Also ich habe das gerade nicht, ich reiche das nochmal nach, aber es ist jedenfalls schon sehr, sehr alt, also älter als die Bibel, älter als die Edda, wirklich ein sehr alter Text. Und der wurde einfach auf Steintafeln quasi eingemeißelt. Und man hat aber nie alle gefunden, beziehungsweise sind wahrscheinlich einfach auch nicht mehr alle da. Und man hat diesen Epos aus verschiedenen Fragmenten. Das heißt, man hat auch teilweise an unterschiedlichen Orten Steintafeln gefunden, die dann noch dazu gepasst haben. Und okay, man hatte dann sozusagen Kapitel X wurde geschlossen, weil man irgendwo anders nochmal eine Steintafel entdeckt hat. Dieser Epos muss sozusagen auch mehrfach aufgeschrieben worden sein, auch in unterschiedlichen Sprachen.
Mhm.
Und gerade das Untergangsszenario, über was wir gleich noch reden werden, da musste man die Handlung aus sumerischen, babylonischen, akkadischen, hurritischen und hethitischen Überlieferungsfragmenten rekonstruieren. Das heißt, aus extrem viel unterschiedlichen Sprachen sozusagen hat man überall so ein paar Fetzen, ein paar irgendwie eingemeißelte Wörter, die man dann zusammensetzt, um eben diese Erzählung zu haben. Und dann hat die halt entsprechend viele Lücken. Kennst du Gilgamesch, also die Geschichte von Gilgamesch, oder kanntest du die davor?
Na, vom Hören, aber halt nicht in den Details. Und ich bin sehr gespannt, wie das tatsächlich war, weil ich so vom Hörensagen auf jeden Fall weiß, dass es doch eine recht komplexe, verworrene Geschichte ist.
Das Interessante ist, dass sie, also sie spielt in Mesopotamien. Das ist heute das Gebiet, ich habe da mal geguckt, das wäre dann so Irak, Iran, Syrien, ne? Also es wäre so eine ganz, ein breites Land sozusagen, Euphrat, Tigris,
genau,
die zwei Ströme,
das Land,
ne? Das
Zweistromland,
genau.
Ja. Mhm.
Und das ist auch letztlich das Wasser, die Lebensadern quasi für diese Region. Und in dieser Region gab es schon sehr, sehr früh erste Kulturanzeichen sozusagen, auch viel früher als in Europa oder sowas, ne? Das ist so mit die ältesten Belege für Kultur, die wir haben, also für Schrift auch, gibt es dort eben in dieser Region. Und Gilgamesch ist König der Stadt Uruk, die liegt dort. Und er ist zu einem Drittel Mensch und zu zwei Dritteln Gott. Und das ist immer so ein Thema bei ihm, irgendwie dieses zwischen Gott und Mensch.
Mhm.
Da kommen wir auch noch zu. Das Problem bei dem ist, der ist ein extremer Perfektionist und der schindet quasi die ganze Zeit seine Bevölkerung, weil er immer die Stadt noch besser bauen will. Er sucht auch immer irgendwie nach Leuten, mit denen er sich messen kann. Er will sozusagen, er will eine hohe Mauer bauen. Das erinnert ein bisschen, hat mich total an Trump erinnert irgendwie. Der will einfach so, der will halt einfach irgendwie eine riesen Mauer bauen und hat irgendwie auch immer so Gegner vor seinem Auge, die er sozusagen, er muss gegen alles gewappnet sein, alles muss irgendwie perfektionistisch sein in
seiner
Stadt.
Klingt so ein bisschen, als hätte er ein Riesenproblem damit, dass er nur zwei Drittel Gott ist und nicht
ja, genau.
Komplett.
Genau. Also ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage bei ihm sozusagen, wie kann man dieses Menschliche noch weiter perfektionieren, vielleicht sogar ausschalten, ne? Und die Götter sehen das und werden dann auch angerufen von verschiedenen Menschen, die sagen, das geht so nicht mehr weiter. Und dann schaffen sie den Wildmenschen Enkidu. Und der wird eigentlich nur geschaffen, um Gilgamesch in einem Kampf Demut zu lernen.
Und der wiederum ist jetzt aber auch ganz lustig zusammengesetzt, weil der ist zwei Teile Mensch und ein Teil Tier.
Genau. Das ist der Enkidu und der wächst unter Tieren auf und ist erstmal sozusagen sich gar nicht bewusst, dass er Mensch ist.
Oh, das
ist
wie so ein
Mowgli. Genau,
so ein bisschen
genau, man hat alles drin. Also es sind ganz vieles, was später entstanden ist sozusagen, ist hier schon da. Dann wird aber, entdeckt ihn ein Jäger. Auch diese Motive kennen wir durchaus. Das haben wir übrigens auch bei Romulus und Remus, der Gründungsgeschichte von Rom, ne, dass einer sozusagen außen aufwächst. Und dann kommt eine Tempeldienerin, die ihm sozusagen beibringt, also das ist auch eine interessante Erzählung, also der Jäger sagt sozusagen, da gibt es so einen starken Mann und der bespricht dann mit Gilgamesch, der den kennenlernen will, lass mich mal eine deiner Tempeldienerinnen ausleihen und die soll dem mal beibringen, dass er ein Mensch ist quasi.
Hm.
Und dann kommt die da hin und die bringt ihm das bei und dann erkennt er sich im Spiegel, im Wasser, das ist auch, da erkennt er, dass er Mensch ist, also wirklich, da sind so viele Motive drin, die dann später in der Kultur, in der westlichen Kultur auch auftauchen, ne, aber da schon eben sind. Gut, also Enkidu erkennt, er ist ein Mensch und er kommt in diese Stadt und dann erfährt er von diesem Recht der ersten Nacht, das hat Gilgamesch, also ich weiß nicht, kennst du diesen Brauch, den es im Mittelalter auch gab?
Mm-mm.
Der König oder der sozusagen Souverän von einer Stadt oder von einem Gebiet hatte ganz oft sozusagen das Recht, wenn ein Paar geheiratet hat, dass er die erste Nacht mit der Frau verbringen durfte.
Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist
echt
das
nicht?
Denn? Nein.
Das war damals einfach so. Also es gab in vielen Gesellschaften sozusagen, die Hochzeitsnacht wurde dann quasi mit dem Souverän verbracht, wenn er das wollte. Und dann sozusagen konnten die quasi ihr Eheleben leben.
Und dann ist es so ein Arterhaltungsding? Dass der König dann dachte, ich mache viele Kinder und setze
meine. Nö, ich glaube, das war einfach nur sozusagen, das war halt sein Recht, so wie auch andere Rechte hatte, sozusagen an seiner Bevölkerung hatte er das Recht, auf jede Frau so einmal, ne?
Ich habe schon vieles gehört.
Aber das gab es halt, ne? Also es war sozusagen eingebettet, sozusagen, gab es im Mittelalter, gibt es hier auch.
Ja.
Und Enkidu findet das ungefähr so gut wie du. Und steht dann eben, als er da hört, also er kommt dann mit einer Familie in Kontakt und als er dann hört, dass da das jetzt passieren soll und der der König da jetzt rein will, um mit dieser Frau zu schlafen, stellt er sich in die Tür und stellt sich dem König entgegen und die beiden fangen an zu kämpfen. Und dieser Kampf geht so ein bisschen unentschieden aus. Es ist ein sehr harter Kampf, aber am Ende erkennen quasi beide im Gegenüber ihren perfekten Gegner und sie werden darüber Freunde beim Kampf.
Oh wow, das ist also ein bisschen schiefgegangen, was die Götter davor hatten,
genau,
oder?
Genau, aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber nicht, weil Gilgamesch verändert jetzt sein Verhalten und die beiden, ja, die beiden arbeiten jetzt sozusagen zusammen, um die Stadt noch schöner zu machen und sie überlisten die Götter immer wieder, sie tricksen quasi die Götter aus mit verschiedenen, auf verschiedenen Wegen und machen die Stadt immer reichhaltiger, immer schöner und gehen aber dabei zu weit. Also irgendwann verspottet der Enkidu eine der Göttinnen, die versucht mit Gilgamesch anzubandeln und als Strafe dafür stirbt Enkidu an Fieber. Gilgamesch trauert dann und überlegt sich, dass er auf keinen Fall sterben will. Also quasi, nachdem sein Freund stirbt, denkt er sich so, okay.
Nicht mit mir.
Ich nicht. Und reist los. Auch das kennen wir dann aus der griechischen Mythologie zum Beispiel.
Die
da taucht das wieder.
Ja.
Wirklich eine Odyssee. Und sucht quasi nach der Quelle, wo er rausfinden kann, ob man sterben muss oder nicht. Oder ob es einen Weg gibt, dass man den Tod vermeiden kann.
Ja.
Und er erreicht auf seiner Reise Utnapishtim. Und der ist ein, ich glaube, so eine Art Hades-Figur oder also im Hades so eine Art, ne, Figur sozusagen. Und eine Unterweltfigur, genau. Also das heißt hier natürlich nicht Hades, aber so genau. Und der erzählt ihm quasi von der Sintflut. Also da komme ich gleich nochmal extra drauf, aber dort an dieser Stelle in diesem Epos haben wir diese Untergangserzählung. Das fand ich auch ganz interessant. Untergangserzählungen, wenn wir heute an dystopische Romane denken, macht das ja oft das ganze Buch aus. Ne?
Ja.
Aber wenn wir das in so alten Quellen haben, ist das oft auch eben an einer Stelle wird ein Untergangsszenario aufgebaut. Aber das ist nicht sozusagen wie heute so durchgearbeitet, den ganzen Roman.
Verstehe, das heißt, es ist eine Erzählung in der Erzählung.
Genau,
in gewisser Weise.
Das ist oft eine Erzählung. Es ist oft eine Erzählung in der Erzählung, ne? Genau. Und dieser Gott erzählt ihm das und sagt dann zu ihm, gibt ihm dann noch ein Kraut, das ihn unsterblich machen soll, Gilgamesch. Das Kraut wird ihm dann, und jetzt pass auf, von einer Schlange gestohlen. Und daraufhin erkennt er, dass er nie unsterblich sein wird und erkennt am Ende, dass es sozusagen, dass er sich in das Schicksal der Menschen fügen und ein guter König sein muss und nicht versuchen soll, irgendwie unsterblich zu werden oder sowas. Ne?
Ich liebe ja so ein bisschen diese Motivik, die man überall wiederfindet, die Schlange. Ja, also
ja,
das Kraut, das unsterblich macht, der Apfel, der Erkenntnis, also immer dieses, was esse ich, um etwas zu erreichen, was mir als Mensch eigentlich verwehrt bleiben sollte, ist ziemlich interessant. Und erzähl doch mal bitte, was
liebe das
die
auch.
Sintflut ausmacht.
Ja, sofort, ich liebe das auch und ich finde es aber auch immer interessant, wenn man sieht, dass das halt einfach ein Text ist, der schon ewig lange vor der Bibel zum Beispiel da ist oder so, ne? Weil wir ja, also ich sag mal, im westlichen Kulturkreis oft diese Arroganz haben gegenüber anderen Kulturen und dieses sozusagen, ja, einfach da nicht so drauf gucken, aber diese Kulturen sind teilweise halt einfach wesentlich älter und haben die Motive sozusagen geliefert für das, was dann verwestlicht wurde quasi in unseren Kulturkreisen und wir dann sagen, okay, die Bibel, die hat diese Ursprungsdings.
Es gibt so einen Journalisten, der sich so auf Bereich Archäologie und Historisches spezialisiert hat und ich glaube, der ist auch umstritten, deswegen. Das ist so eine Netflix-Serie, aber der sagt zum Beispiel, dass das alles auf eine also auf ein tatsächliches Ereignis zurückzuführen ist. Also, dass sich diese Motive in so vielen ganz alten Kulturen gleichen, meint er, soll damit zusammenhängen, dass es tatsächlich eine Sintflut mal gegeben hat, an die sich die allerersten Menschen
Das ist aber immer so ein bisschen die Frage bei diesen, also es gibt in der Forschung, ist das sehr umstritten. Es gibt immer die Frage sozusagen, es müsste ja auch nicht eine Sintflut sein, es könnte ja, wir reden über Euphrat und Tigris, wir reden jetzt hier über eine Sintflut.
Ja.
Es könnte auch einfach sein, dass das mal so über die Ufer getreten ist, dass es einfach eine extreme Überschwemmung gab, die dann sich sozusagen in den Menschen so festgesetzt hat. Ne?
Einfach
also,
viel Wasser.
Es ist genau, also es ist alles Mögliche denkbar, man weiß es halt am Ende nicht, also man kann es nicht sozusagen zweifelsfrei beweisen. Und kommen wir zu der Sintflut.
Ja.
Aber ich habe gedacht, wir drehen das einfach mal kurz um, weil diese Sintflut ist so ähnlich wie die Noah-Geschichte, die dann später in der Bibel auftaucht, dass ich einfach mal gedacht habe, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfügen, wie die Noah-Geschichte geht? Also so ganz simpel.
Ja, ganz simpel ist es, glaube ich, so, dass Noah, also Gott ist unzufrieden mit seiner Schöpfung und will das rückgängig machen, ist aber in einem Punkt gnädig. Er denkt, gut, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ich lasse von jeder Art eine ein weibliches und ein männliches Exemplar bestehen und wählt dann Noah und seine Familie aus, das Ganze maßgeblich durchzuführen, sagt, baut euch ein Schiff, baut euch eine Arche, sammelt die Tiere ein, ist ja wirklich eine ikonische Darstellung auch geworden. Und dann, genau, wandern die Tiere paarweise in dieses Schiff und segeln los, während die Welt untergeht, und irgendwann schickt er eine Taube aus und um zu prüfen, ob es irgendwo Land gibt. Das ist noch eine Taube, oder?
Ja.
Ja, und dann irgendwann findet die tatsächlich einen Mistel- oder Lorbeerzweig oder sowas und bringt den zurück aufs Schiff. Und da weiß Noah, dass die Flut vorüber ist. Und
ich glaube, es ist ein Ölzweig, oder?
Ein Ölzweig, stimmt. Ja, genau. Und dann können sie wieder an Land gehen. Also die Welt geht ja auch immer nur so ein bisschen unter quasi. Also
das Wasser zieht quasi wieder ab irgendwie.
Genau.
Und es ist, also die Flut wäscht alles hinweg. Das ist ja sozusagen so das ein großes Motiv.
Jede Sünde, immer jede Verfehlung. Sinnflut,
genau.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich auch die Geschichte, die da Gilgamesch erzählt wird schon. Hier heißt der Mensch Tsiusutra. Und es gibt halt nicht einen Gott, sondern mehrere Götter.
Ja.
Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil der Gott Enki, der darf eigentlich, also quasi ist es klar, diese Katastrophe soll kommen und der Gott Enki darf das nicht erzählen.
Ja.
Aber er erzählt es diesem Tsiusutra und sagt, geh du mit deiner Frau, bau ein Schiff, nimm von jedem Tier eins mit und bereite dich vor. Der Gott, der die Flut bringt, ist der Sturmgott Edil. Das ist so ein launischer Gott. Und das Interessante ist quasi, dass das Christentum eigentlich diese zwei Götterfiguren zusammen hat. Also das Christentum hat halt nur diesen einen Gott.
Mhm.
Das heißt, dieser Kampf, den Edil als Flutgott, der alles überschwemmen will, und Enki als Gott, der sagt, okay, aber eigentlich soll von jedem noch eins überbleiben und wir sollen jetzt nicht alles kaputt machen. Diesen Konflikt hat Gott eigentlich in sich in der Noah-Geschichte.
Ja, das ist interessant, ja.
Der macht ihn selber mit sich sozusagen aus und hier haben wir eben zwei Götter.
Ich finde es auch ganz spannend, nur kleine Randbemerkung, dass ich finde, dass der christliche Gott ein extrem, ja, dualistischer, wenn nicht sogar vielseitiger Gott ist. Und das bei genauer Lesart schon allein von der Schöpfungsgeschichte diese extreme Zerrissenheit auch deutlich wird. Ich finde das ganz interessant, dass ich das Gefühl habe, diese ganzen monotheistischen Religionen, das mag ein Ding sein, aber wenn man sich diese Götterfiguren genauer anguckt, dann sind die doch, haben die sehr vieles übernommen von dem, was damals in verschiedenen Gottfiguren
genau, was aufgeteilt war davor lange Zeit.
Ist, ja.
Ja, total. Und dann sind es teilweise halt so unterschiedliche Regungen sozusagen, dass man die erstmal zusammenführen muss in einer Figur und das schafft man dann gar nicht ohne diese Konflikte und diese Zerrissenheit und diese extremen Gegensätze innerhalb von einer Figur zu vereinen, was es dann eben auch so interessant macht. Tsiusutra und seine Frau werden dann von Enlil für die Rettung der Lebewesen belohnt und die werden dann beide vergöttlicht. Also die kriegen eigentlich das Schicksal als Belohnung dafür, dass sie die Sintflut überstehen und dass sie das so gemacht haben, wie der Gott ihnen geraten hat, was eigentlich ja Gilgamesch will. Gilgamesch will ja auch vergöttlicht werden und dürfen ein göttliches Leben auf der Götterinsel in Deutschland der Seligen führen.
Schön.
Nicht? So. Das ist der Gilgamesch-Epos und das heißt, wir haben ganz früh eine Erzählung von der Sintflut. Und du hast aber noch einen anderen Epos vorgeschlagen, den ich mir dann auch angeguckt habe.
Den du auch schon genannt hast heute, ne?
Genau, das ist die Edda und da sterben die Menschen anders, sage ich mal so, beziehungsweise es kommen erstmal gar nicht so viele Menschen vor.
Darf ich dich noch ein bisschen
was
anfangen? Das Schöne an dieser Situation heute ist, ich habe Josef alles Mögliche vorgeschlagen, damit ich es nicht
lesen
muss.
Also ich habe eigentlich Hausaufgaben machen müssen, ne?
Josef hat dann das alles rausgesucht und bearbeitet, das heißt, ich erfahre jetzt hier Sachen, die ich schon lange wissen will und für die ich zu faul war, mir die selber anzugucken. Aber eine Frage habe ich noch bezüglich zu Gilgamesch, aber auch zu Edda. Wie liest sich das eigentlich?
Ich würde sagen, also, sagen wir mal so, die Edda ist wirklich teilweise extremst, also die ist noch fragmentarischer, hatte ich das Gefühl, als der Gilgamesch-Epos. Mhm. Oder es gibt keine Version, die so komplett gut erzählt. Also die Edda ist sehr verwirrend, so liest sich sehr verwirrend und man muss da echt, ich glaube, da bräuchtest du so ein richtiges Interesse daran, dich da reinzustürzen und dann quasi bei jeder Zeile zu denken, so, wo könnte das noch dazu passen oder so. Bei Gilgamesch ist es so, da gibt es inzwischen sehr lesbare Versionen. Das erinnert dann so ein bisschen, ich weiß nicht, du hast ja auch schon antike Texte gelesen, ne? So, also in Versen teilweise, sozusagen, dann werden da die Figuren eben erstmal beschrieben, dann wird beschrieben, wie das Volk so ist, wie die Menschen sich kleiden und sowas. Also das liest sich tatsächlich sehr gut. Und gibt es auch, wie gesagt, für alle Altersklassen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich Gilgamesch damals in der Schule gelesen habe und wir haben das dann auch als Theaterstück aufgeführt in der Schule.
Wow.
Ja.
Was hast du eigentlich alles in der Schule gemacht, dauernd diese Stories von so coolen Sachen?
Ich sag mal so, es war eine Waldorfschule, was ich jetzt hier nicht promoten will unbedingt, aber es gab halt, man hat halt sozusagen, ich glaube, 3-4 Mal ein Klassenstück gehabt, einfach, wo man wirklich aufgeführt hat. Und da kenne ich Gilgamesch sozusagen her. Und daher weiß ich aber auch, dass es ein Gilgamesch-Buch gibt, was man auch als Achtklässler oder Siebtklässler oder noch jünger verstehen kann. Aber genau, also es liest sich so ein bisschen wie so antike Texte in der deutschen Übertragung. Das muss man ja jetzt dazu sagen. Ne? Dann würde man die Originale lesen, dann wären das nochmal andere Sachen. Mhm. Aber die deutsche Übertragung funktioniert dann ähnlich wie bei antiken Texten. Wollen wir zur Edda kommen?
Ja, bitte.
Die Edda sind zwei verschiedene, in altisländischer Sprache verfasste literarische Werke. Beide wurden im 13. Jahrhundert, also im Mittelalter, geschrieben, im damals schon christianisierten Island. Und die behandelt skandinavische Götter- und Heldensagen. Und für uns interessant ist hier ein Kapitel, das heißt Völuspá. Ich hoffe, wir werden sehen. Und das bedeutet auf Deutsch so viel wie Weissagung der Seherin. Ich habe das so ein bisschen verglichen für mich im Kopf mit so einem Kassandra-Kapitel irgendwie, weißt du, aus der Ilias kennen wir Kassandra, die Seherin, die den Untergang Trojas voraussagt und daraufhin weggesperrt wird, weil man es nicht hören will. Und hier gibt es eben eine Seherin, die weissagt, dass die Götter untergehen werden. Und dieser Untergang der Götter, die Götterdämmerung, das heißt in der Völuspá Ragnarök. Also vielleicht auch ein Begriff, den man schon mal so gehört hat. Ne? Das ist sozusagen das, worum es geht. Und in der Völuspá ist aber sehr viel sehr schwer zu verstehen, weil es ist teilweise nicht klar, was die Wörter bedeuten, die es da gibt.
Das ist immer gut.
Dann ist es halt fragmentarisch. Es fehlen Wörter, es fehlen Sätze. Es ist auch so durcheinander, dass man manchmal nicht weiß, was gehört davor, was gehört dahinter. Und das, was man dann versucht hat in der Wissenschaft, war lange, das irgendwie so durchzumixen, dass es einen Sinn ergeben hat, wo man dann aber irgendwann quasi von abgegangen ist, ne, und gesagt hat, so, das kann man so nicht machen. So, ne? Du kannst nicht einfach so einen Text. Und genau, das heißt, es brachte auch keine wirklichen Erkenntnisse. Und deswegen ist es auch schwer, eine Inhaltsangabe zu machen, aber man kann sozusagen den thematischen Rahmen beschreiben, von was da drin vorkommt oder wie dieser Untergang aussieht. Und zwar geht es um eine Handlung, die streckt sich über 6 Jahre, 3 Jahre heftige Kämpfe und 3 Jahre Winter. Der hat sogar einen eigenen Namen, der heißt Fimbulwinter. Und in dieser Zeit erleben quasi die Götter ihren Untergang, versuchen ihn zu verhindern, aber erleben ihn. Und das ist der klassische Kampf Gut gegen Böse. Die Götter sind die Guten, Menschen gibt es da irgendwie gar nicht. Es gibt auf der anderen Seite sind Riesen, Feuerriesen, Schlangen, Drachen, also so Wesen. Und die kämpfen sozusagen auf der Seite des Bösen. Und man kann sagen, der Kampf verwüstet quasi die ganze Erde und keiner kommt dadurch, also die Bösen gewinnen nicht unbedingt, aber die Götter gewinnen halt auch nicht, sondern oft ist es so, der Gott greift an, kämpft gegen die Schlange, besiegt sie, aber dann hat ihn das Gift der Schlange, hat ihn noch irgendwie erwischt und deswegen stirbt er dann auch oder so, ne?
Ja.
Es kommen hier so berühmte Götter vor wie Odin, Thor und Loki, die man dann heute auch wieder aus ganz vielen anderen Kontexten kennt.
Surt übrigens auch ganz bekannt, weil ja auch mit dem Vulkanismus in Verbindung stehen. Surt, der Feuerriese.
Genau. Und der Feuerriese Surt hat auch eine sehr große sozusagen für das Untergangsszenario eine sehr große Rolle, weil er sozusagen der ist, der Feuer über die ganze Welt schleudert und damit einen Weltenbrand auslöst. Und das ist letztlich das Untergangsszenario, was hier beschrieben wird. Das heißt, man kann sich irgendwie so eine Welt vorstellen, in der Götter und Riesen und in diesem Kampf gegen Gut und Böse alles kaputt gemacht haben und die Welt einfach abbrennt. So.
Schön.
Da gibt's aber noch Hoffnung, wollte ich nochmal erzählen.
Ach so.
Und das fand ich interessant, dass in jedem Untergangsszenario, was wir jetzt besprochen haben, es immer ein Danach gibt. Das wird immer miterzählt. Es gibt ja, bei Noah gibt's ein Danach, es gab bei der Sintflut in Gilgamesch ein Danach und es gibt auch hier ein Danach, nämlich nach dem Untergang entsteht ein neues Gleichgewicht und eine friedlichere Welt. Also irgendwie gibt's auch immer, und ich habe mich gefragt, ob es sozusagen immer so ist. Also ich glaube, in neuen dystopischen Romanen ist es nicht unbedingt so, aber dass es in vielen solchen Erzählungen wirklich so dieses gibt, dieser Gedanke von, der Untergang ist eigentlich der Beginn von was Neuem. Irgendwie muss es immer weitergehen, das Leben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis auch. Weil alles andere ist ja wahnsinnig schwer auszuhalten.
Ich glaube einerseits, aber andererseits ist es auch das, was man in der Natur beobachtet. Also wenn du ein total totes Land dir anguckst, irgendwas wächst dann doch oder dann kommen da irgendwelche Wesen.
Ja, schon allein, wenn du dieses
Wesen.
Feuerszenario hast mit dem Vulkanausbruch.
Ja,
Vulkane
genau.
machen das Land ja extrem fruchtbar. Es kann halt nur eine Weile dauern.
Genau.
Das heißt, die Welt selber funktioniert ja auch nicht so. Ne? Die funktioniert ja zyklisch. Das heißt, da gibt es natürlich immer wieder Neuerungen. Wir hatten jetzt ziemlich schön ein Ende der Welt durch Wasser. Wir hatten ein Ende der Welt durch Feuer. Jetzt gucken wir uns zum Schluss noch ein Buch an, in dem das Ende der Welt durch Krankheit ausgelöst wird. Wir reden über Mary Shelleys Der letzte Mensch. Ein wunderbares, verstörendes Buch, in dem ich die letzten paar Tage versunken bin.
Ist das ein Buch, wo man nach Corona sozusagen, wo es noch härter ist? Oder würdest du sagen, das hat jetzt nicht so viel getriggert an die Zeit, wo...
Schon, wobei es nicht, also man wird das gleich merken, es ist nicht hundertprozentig vergleichbar. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Mary Shelley so schwer zu bekommen war. Nicht, weil sie nach oder während Corona so viel gelesen wurde, wie jetzt zum Beispiel Camus oder Boccaccio oder sowas, sondern weil sie einfach im Deutschen, ich glaube, es gab vor dieser Reklamausgabe, dieser wunderbaren, die ich hier habe, lass mich lügen, keine oder eine Übersetzung. Mhm. Auf jeden Fall war das Buch nicht, also es verschwindet so hinter Frankenstein. Ja. Mhm. Wir haben über Frankenstein übrigens ganz ausführlich gesprochen in unserer
in einer Winterfolge.
Ja, in einer Winterfolge, die geht 2 Stunden, glaube ich, weil ich mich, genau, die heißt Dracula und Frankenstein und das sind meine beiden Lieblingsbücher, deswegen konnte ich mich nicht beherrschen. Wenn ihr also mehr über Frankenstein und Mary Shelley als Person wissen wollt, hört doch dort mal rein. Ich grab das jetzt nicht alles wieder aus, weil es uns heute ja vor allem um dieses eine Buch, Der letzte Mensch, gehen soll. Also es ist so, im frühen 19. Jahrhundert, als auch dieses Buch dann entstehen wird, hatte eine Gattung von Texten Konjunktur, denen gemeinsam war, dass sie sich das Ende der Menschheit ausmalen, aber ohne, dass es sich dabei um eine biblische Apokalypse handeln muss, also diese Apokalypsen, wie wir sie eben kennengelernt haben. Es geht also nicht um die Frage, was passiert eigentlich nach der Zerstörung oder nach dem Tod, sondern es geht eher um die Frage, wie das Ganze passiert. Und dieser Roman behandelt genau ein solches Szenario. Eine Pestpandemie sorgt für das Aussterben der Menschen. Und ich hatte es gerade schon gesagt, ne? Camus, Boccaccio, Defoe, das sind alles so Namen, die man kennt, wenn es um Pestdystopien geht. Das war also jetzt kein ungewöhnliches Szenario. Das Buch war auch seinerzeit nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht muss man doch noch was zu Mary Shelley persönlich wissen. Sie hat vor dem Schreibprozess und auch während des Schreibprozesses 2 Verluste erlitten. Vor der Arbeit an diesem Text ist ihr Mann und engster Vertrauter Percy Shelley gestorben. Und einen weiteren guten Freund, Lord Byron, hat sie während des Schreibprozesses verloren. Auch das sind ja Namen, die man kennt aus der Literatur. Und ich finde, dass, wenn man das weiß, merkt man das nicht nur den Figuren an. Es gibt Figuren, die sind ähnlich gezeichnet wie diese beiden, die sie in echt gekannt hat. Auch der Schmerz ist einfach unglaublich real. Es sind 500 Seiten und ich versuche mich jetzt mal an einer Zusammenfassung. Also, die ersten 250 Seiten handeln vom Alltag einer von Edelmut, Güte und Reichtum begünstigten Freundesgruppe in England. Die eine Hälfte von denen ist adlig, die andere Hälfte nicht, aber so edel, als wären sie es. Da haben wir die Kinder des abgedankten Königs und die heißen Adrian und Idris. Und wir haben das Geschwisterpaar Lionel und Perdita und dann noch einen Lord Raymond. Und wie genau die 5 jetzt miteinander befreundet sind und wer wen heiratet, das lasse ich jetzt mal im Hintergrund, weil das ist einfach sehr viel Detail für diesen Rahmen, darum soll es halt nicht gehen. Ich habe mich sowieso gefragt, warum handeln gut 50% dieses Buches vom politisch engagierten Leben dieser Männer und ja den schönen häuslichen Ehefrauen, die haben. Und je weiter man liest, desto mehr versteht man das dann auch beim Lesen. Denn wenn man begreift, wie radikal die Entvölkerung ist, auf die hier zugeschrieben wird, dann kann man das nicht, wir werden Bücher kennenlernen in der nächsten Folge, wo das genauso gemacht wird, wie zum Beispiel bei The Road von McCarthy. Aber dieser Kontrast, der soll hier extra aufgemacht werden. Ich glaube, damit der Verlust auch deutlicher wird.
Ja, man muss erst mal zeigen, ne? was
zu verlieren gibt. Ja. Und diese Gruppe ist ja auch extrem glücklich miteinander. Also alle sind wirklich extrem zufrieden in ihrem Leben, denen geht es auch wohltätig, also wohltätigkeitsmäßig, das ist kein Wort, denen geht es einfach gut, die haben Geld, die haben Ansehen und die sind politisch engagiert. Es ist ein sehr politisches Buch, die engagieren sich da in diesem England. Das Ganze spielt übrigens im Jahr 2089 bis 2100, die Kernhandlung. Das vielleicht nochmal zur Einordnung. Also sehr weit in der Zukunft dafür, dass die Szenerie, die man dort hat, jetzt gar nicht so krass ist. Da gibt es jetzt keine krassen also Computer oder sowas. Das ist, ja, ne, das Krasseste ist, glaube ich, dass es irgendwelche Erntemaschinen gibt, die dafür sorgt, dass alle genug zu essen haben. Und es gibt irgendwelche Heißluftballons, die man krass steuern kann. Also jetzt nicht so Science-Fiction-mäßig oder sowas in der Hinsicht. Weiter im Text. Also, das Buch selbst ist der Bericht eines Überlebenden, und zwar des letzten Menschen aus dem Titel, und das ist Lionel. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, er ist einer aus dieser Freundesgruppe. Und der schreibt jetzt sein Leben auf. Das Besondere ist, dass auch er an der Pest erkranken wird, aber die Pest als einziger überlebt. Und das macht ihn quasi auch in seinen eigenen Augen so herausragend, dass er davon dann erzählen sollte. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Wie gesagt, den ersten Teil habe ich gerade umrissen. Da kommt die Pest nur am Rande vor, als so eine Nachricht von ferne. Das war tatsächlich so ein bisschen wie bei Corona, ne? Man hat immer so gehört, da kommt irgendwas näher. Kommt
aber bei uns bestimmt nicht.
Genau. Teil 2 und 3 sind dann wirklich hart zu lesen, weil die Freundesgruppe ist auch während der Pesterschütterungen immer noch sehr aktiv auf den britischen Inseln. Die Menschen sterben da wie die Fliegen, und die Gruppe versucht sozusagen in diesem Chaos immer noch Trost und Hoffnung zu verbreiten. Am Ende sind da noch so 1000 Leute übrig, und die entschließen sich dann, von der Insel zu fliehen und nach Frankreich zu gehen. Sie wollen dann nach Italien, weil sie merken halt, das ist ganz interessant, der britische Boden ist nicht gemacht für diese Form des Lebens. Die sind jetzt also komplett in so einer Art vorsesshaften Situation, ja, die können dort nicht bleiben, und der Winter ist total hart in England, das heißt, die wissen im Prinzip, so schön das ist, dass durch die Hitze die Pest ein bisschen durch die Kälte die Pest abgeschmälert wird, genau, gibt es trotzdem einfach nichts mehr, und sie wollen jetzt sozusagen ans Mittelmeer, um dort gut leben zu können.
Das heißt aber, es gibt noch eine Welt. Es ist sozusagen in einem bestimmten geografischen Rahmen ist diese Katastrophe.
Nee, sind alle schon hinüber. Also diese Briten halten sich für die letzten Überlebenden. Die Nachrichten aus Mitteleuropa sind abgebrochen.
Das heißt, die wollen nach Italien, weil sie denken, sie leben noch, und dann nehmen sie einfach den Boden quasi von Italien.
Richtig, darum geht's.
Aber die Menschen sind trotzdem schon tot.
Genau, die Menschen sind dort schon tot. Und deswegen gibt es auch keine richtige Armut in dem Sinne, weil es ist ja alles da. Die nehmen sich halt, was die anderen übrig gelassen haben. Wir fassen mal zusammen, in Italien kommen noch 4 an, und wenige Seiten danach lebt auch nur noch Lionel. Da sind wir jetzt schon relativ weit am Ende des Buches. Lionel selbst ist keine ganz unproblematische Erzählerfigur. Der ist Patriot, der ist eurozentristisch. Sein Frauenbild, ja, ist von extremer Bewunderung für das schöne Geschlecht und Beschützerinstinkt geprägt. Also Benutzerinstinkt passt eigentlich auch ganz gut. Die Frauen im Roman, von denen er berichtet, sind eben kein Teil der politischen Arbeit. Sie sind alle mit den Kindern beschäftigt, die sie da haben, und mischen sich jetzt auch sonst nicht ein. Das hat mich natürlich beim Lesen des Romans immer so ein bisschen abgestoßen, aber man muss dazu sagen, dass Shelley ganz außergewöhnliche und detailreiche Charakterzeichnungen von ihren Figuren anfertigt, die total überzeugend sind. Es ist halt einfach kein Sympath in der Hinsicht. Ansonsten ist er natürlich ein Musterexemplar der Menschlichkeit und des Edelmutes und wirklich so dieser klassische gute Mensch. Und man muss über Mary Shelley auch wissen, dass sie ganz andere Romane geschrieben hat, wo Frauen eine viel präsentere Rolle einnehmen und wo die auch eigene politische Ziele verfolgen. Also das ist jetzt nicht so, dass man ihr das unterstellen dürfte, dass sie da keinen Blick für hatte, sondern sie hat sich in diesem Buch bewusst dafür entschieden, diese Figur so zu zeichnen. Der wichtigste Aspekt in diesem Buch war für mich, da ist eine Extremsituation. Alle um dich rum fangen an zu sterben. Du weißt auch nicht so genau, wie das übertragen wird, und du kannst dich nicht schützen. Trost finden die aber nicht in der Politik, auch wenn sie es versuchen. Sie finden sie nicht in der Religion, auch wenn sie es versuchen. Sie finden sie am Ende nicht mal in der Literatur und auch nicht in der Natur selbst, sondern sie finden sie im Menschen und dessen Würde. Also für mich ist das ein philosophischer Text, der im Kern um die Frage kreist, was den Menschen zum Menschen macht. auch im Angesicht der größten Katastrophe, der Verlust der Liebsten und zuletzt sogar unter der Tatsache, dass man der einzige verbleibende Mensch ist, also im Prinzip gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich, weil ich habe kein Gegenüber mehr.
Aber selbst dann bleibt sozusagen die Menschlichkeit noch das, oder das Menschsein sozusagen das entscheidende
Tröstende. Er ringt dann damit, okay. Auf den letzten Seiten ringt Lionel sehr stark damit. Das hat mich wahnsinnig fasziniert und das ist auch das, was den Text ja extrem, also neben diesen emotionalen Zuständen, die Mary Shelley sehr ausführlich beschreibt, ist halt dieses Philosophische, ne, die ist hochgebildet. Das ist unglaublich, was sie da alles drin verpackt, aber immer nur motiviert aus dieser Figur heraus, die auch enorm gebildet ist. Das ist der eine Aspekt, den ich an diesem Buch ganz fantastisch finde. Der andere Aspekt ist, eine Sache, über die ich mit dir sprechen will, und das betrifft eben das Ende der Welt als Topos. Lass mich kurz was vorlesen, Moment. Dann können wir darüber reden. Die sind jetzt auf dem Weg und wollen fliehen, also die sind jetzt gerade noch in Großbritannien und die Familie und die Freunde machen sich jetzt auf den Weg und bewegen sich nachts aus diesem Park heraus, der ihr Anwesen umgibt. Die Natur war dieselbe wie damals, als sie die freundliche Mutter der menschlichen Rasse gewesen war. Jetzt, kinderlos und verlassen, war ihre Fruchtbarkeit ein Hohn, ihre Lieblichkeit eine Maske für die Missbildung. Warum sollte die Brise sanft die Bäume bewegen, wenn der Mensch ihre Frische nicht fühlte? Warum schmückte sich die dunkle Nacht mit Sternen, wenn der Mensch sie nicht zu sehen vermochte? Warum gab es Früchte oder Blumen oder fließende Gewässer, wenn der Mensch nicht hier war, um sie zu genießen? Ich finde ja selber totalen Trost in der Vorstellung, dass wir irgendwann aussterben, aber dass die Erde uns als Ganzes noch einige Zeit überdauern wird. Wie geht dir das?
Ich glaube, ich nicht so.
kaputt.
Nee, das ist es auch nicht. Aber ich glaube, es gibt mir keinen Trost, weil es ist dann sozusagen für mich egal. Also weißt du, was ich meine? So für mich ist die Vorstellung, also ich glaube, ich mag die Vorstellung, dass es was Größeres gibt. Und ich finde auch in Literatur ist es oft schön, wenn man die Vorstellung hat, dass es was Größeres gibt. Also auch in so ganz banalen Beispielen, wie zum Beispiel einer Kurzgeschichte. Das muss jetzt nichts Göttliches sein.
Ja.
Aber wenn du einfach das Gefühl hast, es ist nicht nur das, was da steht, was da passiert zwischen zwei Menschen, sondern da ist noch was Größeres drin, weißt du? Und dazu gehört für mich auch die Natur oder der Mensch in der Natur, wenn du sozusagen dieses Bild hast von einem Menschen und dann das Größenverhältnis zur Natur, dann ist der Mensch einfach nix.
Ja.
Also, und das finde ich total tröstlich, dass es noch was Größeres gibt, eine Ewigkeit, irgendwas, was vielleicht wie auch immer geartet ist, aber was größer ist als ich und das, wo ich auch meine eigenen persönlichen Belange manchmal auch einfach sagen kann, okay, im Verhältnis zum Ganzen musst du dich jetzt nicht so wichtig nehmen.
Ja.
Also diese gewisse Demut.
Ja.
Ich glaube, nur für mich ist der Gedanke, dass alles, was danach passiert, passiert halt danach, weißt du, was ich meine? Und dann bin ich eh nicht mehr da. Oder dann sind die Menschen nicht mehr da und dann ist es schön, aber ich glaube, es wäre mir auch, also schön für die Natur sozusagen.
Ja. Ich habe immer so die Hoffnung, dass ich irgendwie als so ein körperloses Irgendwas dann noch rumschwebe und so diese prähumanen paradiesischen Zustände mit erleben.
Okay, also du bist dann aber auch noch dabei. Ja, okay, reden wir nochmal darüber.
Nicht in
gut.
So einem konkreten Szenario, nicht dabei okay, als Mensch, aber, sondern so. Ne,
so griechisch mäßig mit Logos und so man ist so im Weltgeist sozusagen.
Ja, halt so dieses Animistische auch so ein bisschen, oder? Das alles ist göttlich und beseelt und vielleicht bin ich ja dann Teil dieser Seele. Egal,
okay,
das führt sehr weit.
Nee, gut, aber wenn das so wäre, dann fände ich auch Trost da drin.
Okay.
Also wollte ich nur mal kurz sagen,
okay, super, dann sind wir uns ja einig. Gut, jetzt gehen wir mal zurück zu unserem armen Lionel, weil der hat leider gar keinen Trost mehr. Der verliert eben irgendwann noch die letzten beiden Begleiter, die er hatte. Ja, und dann, Schmerz, Verzweiflung, er zieht sich nicht mehr neu an, er ist komplett runtergerockt und verkommen und fragt sich eben auch, ja, warum nicht, ist ja wirklich niemand mehr da. Und das Jahr 2100 wird dann das Jahr sein, in dem Lionel seine letzte Botschaft im verlassenen Rom hinterlässt. Dort hat er einige Monate gehaust und merkt aber, okay, es nützt nichts, jetzt hier zu bleiben. Das fand ich ganz interessant, der letzte Mensch, der Lionel nun mal ist, der wird einfach nur dadurch weiter bestehen, dass er einen Fuß vor den anderen setzt. Also er sagt, gut, ich laufe jetzt an der Küste lang, vielleicht treffe ich dort noch irgendwelche Menschen, aber er, also richtig glaubt er nicht dran. Und
das ist ein Motiv, was wir bei The Road nochmal ganz ausgeformuliert haben.
Richtig. Und dann geht er auf Wanderschaft und das ist so das Ende dieses Buches. Und was soll ich sagen? Also dieser Schmerz und diese Verzweiflung, das hat mich echt teilweise an meine Grenzen gebracht und sehr, sehr mitgenommen. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Shelley sich 500 Seiten Zeit genommen hat, um eben das langsame Ausdünnen und dann extreme Sterben der kompletten, kompletten Menschheit zu schildern. Und ich finde, diese Entvölkerung ist wirklich meisterhaft. Es ist auch ein zentraler Aspekt, in der sich die Spracharbeit von ihr und der Inhalt, den sie gewählt hat, überschneiden, weil der Mensch, der gute Mensch, der hier geschildert wird, der zeichnet sich dadurch aus, für alles eine Sprache zu finden. Also egal wie grausam, egal wie groß der Verlust, die Kinder von Lionel sterben, die Frau von Lionel stirbt, die besten Freunde von Lionel sterben. Der Mensch legt Zeugnis ab und behält in diesem Akt sein Menschsein. Also es gibt ja viele Bücher, die versuchen gerade die Sprachlosigkeit von einem Schrecken zu versprachlichen, was eben widersinnig und ein bisschen schwierig ist. Aber Mary Shelley hat halt eine extrem ausformulierte Sprache. Die Sätze sind ewig lang, die Gedanken extrem kleinteilig und detailliert. Und das ist das, was mich so fasziniert, dass der Mensch schon allein dadurch, dass er sich die Mühe macht, diese Sprache zu finden, eine extreme Form der Würde an den Tag legt. Egal, was mir passiert, ich bin ein Mensch und ich habe Verantwortung, das erstens festzuhalten, was hier passiert, zweitens nicht einfach kopflos rumzurennen und wahnsinnig zu werden, sondern irgendwie noch das Beste zu tun für alle, die um mich herum sind. Und das, ich finde das sehr tröstlich, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so bestimmte Szenarien im Kopf hast, irgendwie überkommt einen ja manchmal die Angst, was könnte mir Schlimmes widerfahren. Ja. Und das Szenario XYZ würde ich einfach nicht aushalten, daran würde ich zerbrechen. Und beim Lesen war ich zwar verstört, aber ich habe auch gedacht, dass gerade diese Art der Begegnung mit diesen schlimmen Schicksalsschlägen mir auch Mut gemacht hat, weil es so ein bisschen diese wohlwollende Form ist von jetzt reiß dich mal zusammen.
Das heißt, es ist aber auch ein sehr idealistisches Buch extrem, dann irgendwie bei allem Untergang.
Ja, ja, genau. Also gerade diese Gruppe da verhält sich extrem idealistisch, auf jeden Fall. Während zum Beispiel Frankenstein, das ja wesentlich berühmter ist, nach Gut und Böse fragt und nach der Verantwortung von Schöpfer zu seinem Geschöpf, ist Der letzte Mensch ein eher politisches Buch, das nach Gesellschaft und vor allem auch nach Machtverhältnissen fragt. Und Dietmar Dart hat übrigens ein ganz tolles Nachwort geschrieben in dem Buch und bringt es da auch auf den Punkt. Wo ein großes Ereignis alle betrifft, muss der eine, der es überlebt, davon ausgehen, dass es Schicksal ist. Ja, Lionel denkt das ja auch, okay, ich habe als Einziger die Pest überlebt, ich bin irgendwie auserwählt. Aber im Großen und Ganzen ist das Buch ja eher eine Versuchsanordnung, die Ursache und Wirkung erforscht. An einem Ende der Welt bricht die Pest aus und am Ende sind alle tot. Wie komme ich von einem Punkt zum anderen? Wie kann ich den beschreiben? Wie kann ich hier ein Steinchen aufs andere setzen? Und auch wenn ich jetzt ausführlicher war, als ich eigentlich vorhatte, habe ich das Gefühl, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Darum muss ich auch dir, Josef, dieses Buch unbedingt empfehlen von Reklam von 2021. Auch die zwei tollen Nachworte, die da dabei sind und das Ganze einordnen. Und ja, wer nochmal mehr zu Mary Shelley hören möchte und zu Frankenstein, sollte, wie gesagt, unbedingt in die andere Folge dazu reinhören.
Und die wird auch wahrscheinlich immer noch mal eine Rolle spielen bei uns.
Ja.
Na denn?
Ja, die könnte sein, dass ich Mary Shelley ziemlich gut finde.
Ja, könnte sein.
Könnte sein, dass das meine Lieblingsautorin ist.
Könnte das sein?
Ja, ich bin übrigens, wir hatten ja mal so die Frage nach so Fantum, ne? Mhm. Und dass ich das nicht so habe. Bei ihr habe ich das jetzt, ist sie nun leider nicht am Leben. Aber
Mary Shelley, das ist ja bei Literatur geht das halt, ne? Ja. Da können die auch tot sein. Wir haben ja das Werk trotzdem.
Ich würde Merch von Mary Shelley tragen. Gibt's leider nicht, aber vielleicht wäre es auch eine Geschäftsidee. Weiß ich, gibt's Merch? Bestimmt, es gibt Merch von allem.
Von allem, ne? Naja, gut. Aber ja, ich verstehe das. okay, machen wir noch einen kleinen Ausblick. Wir haben viele Namen nämlich schon genannt, das können wir ganz kurz halten. Wir werden in der nächsten Folge über Untergangsszenarien sprechen, die eher jüngeren Datums sind.
Ja.
Allerdings auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Aber Samuel Beckett wird ein Thema sein, Cormac McCarthy mit The Road, der ist vor kurzem erst gestorben. Und Valerie Fritsch, die noch komplett lebendig ist und jung. Genau, und dann kommen wir zu unserem Abschiedsgedicht, was aus der Zeit des Expressionismus stammt und was das Ganze so ein bisschen lustiger. Oder sagen wir mal so, es nimmt die Untergangsszenarien mit einem gewissen Humor.
Ja.
Liest du es vor?
Ich lese es vor. Du hast es sehr schön für mich heute rausgesucht. Es passend zum Thema Jakob von Hoddis Weltenende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da. Die wilden Meere hupfen. An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Zum nächsten Mal, Josef.
Bis zum nächsten Mal, Lynn.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.